Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Hallo, Luca, was geht?
Jo, nicht viel. Wie geht's dir?
Gut, gut. Und dir? Wir haben jetzt hier schon äußerste technische Veränderung gemacht, weil wir unseren ersten gemeinsamen Podcast machen, nämlich, stimmt's?
Ja, das stimmt. Der heißt Gott und Löffel und ja, wir nehmen ihn jetzt zum zweiten Mal auf.
Wieso heißt der Gott und Löffel?
Ja, das wird sich herausstellen. Also wir werden zwei Themen miteinander verbinden in jeder Folge. Ein etwas abstrakteres Thema mit einem handfesten Thema. Genau, manche Themen, wo der Zusammenhang vielleicht auf den ersten Blick noch nicht ganz klar ist.
Okay, und was heißt jetzt genau handfest und abstrakt?
Das heißt bei uns ein wissenschaftliches und ein popkulturelles Thema.
Genau. Kannst du mich noch mal kurz dran erinnern? Ich weiß, wir sind befreundet, aber aus welcher Fachrichtung kommst du eigentlich? Mit welcher Motivation willst du diesen Podcast hier machen?
Ja, ich bin Student, komme aus der Philosophie und bin journalistisch tätig nebenbei. Was würdest du als dein Area of Specification beschreiben?
Also meine Area of Specification ist die Medizin, denn ich bin gerade mit meinem Medizinstudium fertig geworden und ich gehe jetzt wahrscheinlich in die Richtung, dass ich jetzt Psychiater werde im nächsten Schritt. Das heißt, meine Fachgebiete sind sozusagen Medizin und Psychologie ein wenig.
Ja.
Was wichtig zu wissen ist für den Podcast, wenn wir über Wissenschaft reden, das wird jetzt nicht so Quantenphysik und sowas sein, aber wir werden, glaube ich, interessante Themen ansprechen und die mit einem komplett fernliegenden popkulturellen Phänomen oder mit etwas, was wir sehr gerne mögen, verbinden.
Genau, und das werden auch Themen sein, wo wir jetzt uns selber erst reinarbeiten müssen. In der ersten Folge geht es, wie im Titel schon steht, um Toxic Masculinity und Deutschrap.
Weil wir lieben Deutschrap.
Und und Toxic Masculinity. Genau, wir waren auch auf dem Splash dieses Jahr und haben uns Trettmann angeguckt, unter anderem.
Ja, große Trettmann-Fans beide.
Ja, genau, aber es war so voll. Ich habe noch nie so ein volles Konzert, also nicht so eine volle Show erlebt.
Man, ja, es war vor allem das Vollste vom ganzen Splash.
Ja, ja, echt mehr los als bei Future. Bei Young Thug war echt wenig los sogar.
Mhm.
Also man konnte so ganz normal frei in der Menge stehen, ohne dass einer einen anderen berührt hat. Genau.
Und was ist dann bei Trettmann passiert?
Ja, bei dem Jizzes-Feature hat er Jizzes groß an die Leinwand projizieren lassen, was sich ein bisschen komisch angefühlt hat, weil da gerade die Vorwürfe im Raum gegen ihn waren, wegen häuslicher Gewalt.
Gewalt gegen Frauen.
Genau, ja. Gegen seine Ex-Freundin. Wir wollen jetzt gar nicht drüber urteilen, aber die Vorwürfe alleine, also wir wollen nicht darüber urteilen, ob das jetzt stimmt.
Genau, aber die Vorwürfe alleine haben es seltsam gemacht, dass Trettmann jetzt sich so dazu bekennt und vor allem, was es seltsam gemacht hat, waren, dass auch so, Luca hat jetzt gerade geschätzt, um die 10.000 Leute dann laut,
auf jeden Fall,
laut gejubelt haben, was einem so ein bisschen ein flaues Magengefühl gegeben hat.
Genau, ja, es war ein bisschen eigenartig, weil es so gewirkt hat, als ob keiner, ob das keinen interessiert. Also jeder wusste es ja offensichtlich, ne? Also alle Deutschrap-Fan, die hiphop.de abchecken manchmal und da kriegt man das ja mit automatisch.
Und wir glauben halt, dass in Deutschrap so ein generelles Problem gibt mit Sexismus tatsächlich, aber das ist nicht unser Thema heute. Da gibt es einen guten Podcast drüber von Machiavelli mit Salva Humsi.
Ja, ich will vielleicht nicht Problem von Deutschrap nennen. Also es gibt ein Sexismusproblem in der Gesellschaft, was sich in Deutschrap zeigt.
Ja. Das stimmt, das habe ich nicht so spezifiziert. Aber genau, aber es gibt auch in unserer Gesellschaft ein Toxic Masculinity-Problem, was man auch in Deutschrap viel mitbekommt.
Ja, zum Beispiel, wenn man sich Animus anguckt, wie er es Ayib nennt, wenn Manuelsen seine Frau im Bikini im Video tanzen lässt.
Was ja auch interessant ist, dass Animus immer so ganz viele nackte Frauen auf seinen Albumcovern hat und dann sowas. Und jetzt ist Manuelsen dann da hingefahren?
Genau, der hat sich erstmal auf die Couch gelegt, bis er Animus auffinden konnte. Also der hat nicht mehr neben seiner Frau geschlafen, hat er gesagt. Genau, weil er das nicht auf sich hat sitzen lassen wollen, ja, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann. Also
ja, genau. Absolut. Ich glaube, das ist, ja, also jeder würde auch gerne seine Frau verteidigen. Trotzdem ist es ja interessant, immer noch dieses Denken, ich muss der Starke sein, ich muss jetzt hier irgendwie wieder das Alpha-Tier sein, das dem anderen zeigt, dass das falsch ist, was er gemacht hat.
Genau, ja, das ist das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob Manuelsen das gemacht hat, weil er denkt, er muss das machen, oder weil er das wirklich genuin machen wollte. Das wäre ein Unterschied. Ich will auch nichts unterstellen. Bin auch Manuelsen Fan an dieser Stelle.
Ja.
Genau, aber es ist auch auf jeden Fall ein sehr traditionelles, männliches, stereotypisches Handeln. Genau, aber
ja, vor allem... Was auch viel durch die Medien gegangen ist in letzter Zeit, war ja dieser Kollega-Fall mit seinen Alphas. Und Kollega, für die das nicht wissen, Kollega hat so ein Motivationsmanagement eröffnet und hat sozusagen Leute dazu gebracht, hauptsächlich junge Männer, dafür tausende Euro auszugeben, dass er ihnen Tipps gibt, wie sie besser ihr Leben schaffen können und wie man ein echter Alpha wird. Also in unserem Duktus ein richtiger Mann sozusagen.
Ja, also es waren, glaube ich, 2000 Euro für die niedrigste Stufe. Das hat dann irgendwie mit eingeschlossen, einmal wöchentlich an dem Boss-Call teilzunehmen oder so. Ja, genau weiß ich das jetzt auch gar nicht.
Wir können den Artikel auch nochmal verlinken.
Genau, sehr guter Artikel bei Weiß von Johann Vogt und noch und Kollegen. Weiß jetzt gar nicht wer, aber sehr investigativ und witzig vor allem.
Ich glaube, was oft in dieser Diskussion vergessen wird, ist das, oder nicht vergessen wird, aber was oft nicht erwähnt ist, dass meiner Meinung nach auch in dem Studentenrap oder das, was sozusagen jetzt Teenies und so Leute anspricht,
aber dass kurz, da auch. Kurz nochmal zu der Kollegasache. Ich finde es vor allem aus Fansicht bedenklich, weil, also klar, aber weil, also die Fans, die da mitgemacht haben, nehmen daran teil, weil sie denken, dabei lernen zu können, wie sie ein Alpha werden. Das heißt, ein richtiger Mann.
Ja.
Und da ist dieser Druck ganz offensichtlich. Also sie denken, sie müssen so und so sein und dort lernen sie es. Das heißt, es ist ein riesiger Druck, der sie dazu veranlasst, 2000 Euro oder mehr dafür zu bezahlen, beigebracht zu kriegen, wie man Alpha, also ein traditioneller männlicher Typ wird.
Ja, auch, also wenn man sich den Artikel auch mal durchliest, diese jungen Männer, die da sozusagen teilnehmen, wirken auch sehr unglücklich und psychisch teilweise nicht sehr stabil. Und ich finde, das ist tatsächlich auch etwas, was man, ich will ihm jetzt auch wieder nichts unterstellen, aber was man bei Kollegen in letzter Zeit merkt, dass ihm dieses eigene Bild, was er vom Macher, vom Alpha hat, dass ihm das eher schlecht tut, dass er selber eher darunter leidet und in letzter Zeit immer aggressiver, immer irgendwie rastloser wirkt.
Weil er etwas zu erfüllen sucht, was nicht leicht zu erfüllen ist.
Ja.
Dieses fehlerfreie Mannsein, was die ganzen Fans wollen und was immer mit einer Enttäuschung einhergeht. Man kann nie perfekt immer seine Ehre verteidigen. Man kann nie immer mutig, immer risikobereit sein. Man kann das nicht erfüllen, deswegen lebt man in der ständigen... man lebt ständig unter seinen eigenen Erwartungen.
Ja, auch in Du bist Boss oder Wie ein Alpha, diese Motivationssongs von Kollege betont er auch immer wieder, dass Schwäche sozusagen oder Selbstmitleid nennt er das, dass das für einen echten Alpha, das gehört sich nicht. Sozusagen, du musst den Kopf oben halten, du darfst dich nicht du solltest nicht zu deinen Problemen stehen, sondern du musst was machen, du musst sozusagen dich um deine Familie kümmern.
Jo. Aber du meintest, es gäbe auch Fälle aus anderen Rap-Sparten.
Ja. Genau, ich meine, ich habe, muss man dazu sagen, immer mehr so Studentenrap gehört als Luca.
Ja.
Zum Beispiel bist du Kraftklub-Fan?
Also, dass du dich damit profilierst, finde ich jetzt ein bisschen, aber gut. Ich bin kein Kraftklub-Fan.
Ja, ich habe als Jugendlicher schon relativ...
Ich bin auch kein Kraftklub-Hater. Ich höre sie mir einfach nicht an.
Okay, ich habe als Jugendlicher schon ziemlich viel Kraftklub gehört. Und ich konnte mich auch mit den Texten oft identifizieren. Oft geht es um diesen... Loser-Typen, der halt nicht so viele Frauen abbekommt und der dann immer relativ wütend wird, wenn er eine Ex hat zum Beispiel. Und er, Felix Kummer, hat da auch jetzt schon einmal schon er also medialen Ärger bekommen, weil er du Hure gesagt hast in so einem Ex-Song. Aber ich habe mir einen anderen Song rausgesucht und wollte da mal ein bisschen die Lyrics vorlesen. Der heißt Mein Rat. Kennst du den Song?
Nee.
Okay, also auf jeden Fall geht es darum, dass Felix sozusagen beschreibt, mein Rat, das ist in der Metapher, das ist meine Freundin. Und es gibt diesen Fahrradtyp, das ist der neue Freund von der Freundin, der hat sie mir gestohlen. Und interessant ist, also das ist schon per se vielleicht ein bisschen fragwürdig, da diesen starken Besitzanspruch zu haben und zu sagen, meine Freundin ist mein Rat. Auf jeden Fall gibt es den dritten Verse, der sehr interessant ist, wo er so beschreibt und zu dem Fahrraddieb redet, doch ich weiß, du denkst an mich, jedes Mal, wenn du im Sattel sitzt, fragst du dich, ob du es besser machst als ich, ob ich schneller war, vielleicht könnte ich länger fahren und du traust dich nicht zu fragen, aber denkst darüber nach. Und es beschreibt eigentlich sehr schön, wie selbst in dieser Sparte von Rap, wo man wirklich jetzt nicht von den ganz starken Männerbildern reden würde, geht es immer noch darum, der bessere Ficker zu sein. So derjenige zu sein, der besser ficken kann. Und es geht gar nicht so darum, was will jetzt... man kann nicht sagen, okay, vielleicht wird sie ja glücklich mit ihrem neuen Freund oder sowas, sondern es ist immer noch dieser Geltungsdrang, den ich sehr interessant fand, auch in dieser Sparte.
Ja, und das ist, also ich finde das viel problematischer, weil es eben so subtil und auch viel anerkannter ist. Also wenn jetzt Farid Bang darüber rappt, wie er mit vielen Frauen schläft, dann ist das überzogen. Ja, stimmt auch vielleicht, aber es ist eben nicht so, da wird jeder sagen, ah, der hat jetzt wieder gesagt, er fickt eine Bitch. Da wird niemals jemand sagen, ah, der hat gerade seine Frau irgendwie despektierlich umschrieben in einem groschenpoetischen Verse.
Ja, absolut. Auch es gibt diesen Come Beautiful Song von Crow auch, wo er beschreibt, wie er Tinder hat und so sagt, dass sie ihm zu schnell antwortet. Und dadurch, dass sie ihm das Ding so leicht macht, schreibt er auf plötzlich, oh, ich krieg Panik und auf einmal krieg ich Panik und dreh ab. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass es klappt, denn aus Maria wurde plötzlich eine Slut. Und nur weil er, der ja viele Frauen sozusagen hat, beschreibt er ja in seinen Songs, findet es plötzlich, dass sich sie wie eine Slut verhält, nur weil sie gerne anscheinend mit ihm schlafen würde. Wenn wir über Männlichkeit reden, beziehungsweise Crows Bild von Männlichkeit, ich finde, in dieser Diskussion ist oft das Problem, weil es ja viel, viel Gegensturm dagegen gibt. Also vor allem bei dieser Gillette-Werbung, wo es auch um Toxic Masculinity geht. Viele sind sehr empört darüber, viele fühlen sich angegriffen.
Kurz vor die Zuhörer, die Gillette-Werbung hat darin bestanden, dass Männer dazu aufgefordert wurden, gewisse Eigenschaften weniger stark auszuleben, weil sie schädlich sind. Zum Beispiel, was war jetzt konkret in dem Spot nochmal?
Ja, also zum Beispiel, dass man Frauen nicht ausreden lässt oder...
Oder denen was erklärt immer und bevormundet.
Genau, oder sich prügeln muss oder sowas oder die angreift, sowas. Genau, es hat viel Gegenwind gegeben und ich glaube, dass diese Diskussion oder dass oft ein Problem ist, dass man nicht genau definiert hat, worüber reden wir eigentlich. Und genau, was ist Männlichkeit eigentlich?
Genau, das werden wir versuchen zu erörtern nach dem ersten Song, den wir spielen.
Ja.
Oder den wir empfehlen, weil wir es ja hier nicht spielen dürfen. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe etwas mitgebracht, was in der Modus Mio Playlist auch stattfindet, weil die auch meiner Meinung nach zu oft kritisiert wird. Da sind gute Rapper drin, die auch das Feuilleton feiert und die auch sehr gut lyrisch sind. Einer davon ist Trettmann, den wir schon angesprochen haben. Wen ich auch sehr gut finde, einer meiner Lieblingsstraßenrapper momentan ist Kalim. Und er hat vor ein paar Jahren dieses Album rausgebracht, Odyssee 579. Und da würde ich den Song Milligramm, also MG, empfehlen.
Und ich habe Moneyboy Perkis mitgebracht. Bis gleich.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Wow, hallo. Guter Song.
Ja, ne? Man muss sagen, wir versuchen uns die Songs selber auch hier anzuhören, wenn wir diese Pause machen. Und genau, also ich habe Moneyboy gewählt, weil das Lied gerade rauskam. Genau, und er meiner Meinung nach auf jeden Fall, auch wenn das nicht ausformuliert, sehr progressiv ist, auch in seinem Denken. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall viel weniger gefährlich für das Männerbild als jetzt Crow, Bowser oder andere, von denen man es wahrscheinlich nicht denken würde oder denen das auf jeden Fall nicht zugeschrieben wird. Aber wir waren stehen geblieben bei, was ist Männlichkeit oder was ist Masculinity? Es geht ja um Toxic Masculinity. Männlichkeit wird im Spektrum Lexikon der Psychologie beschrieben als kulturell geprägtes Stereotyp über männliche Verhaltensweisen. Kennzeichen im westlichen Kulturkreis sind Dominanzverhalten, Erfolgsorientierung, Durchsetzungsvermögen, Rationalität und anderes. Ja, man muss bemerken, dass Männlichkeit ja eine dynamische Definition ist. Das kann jetzt was anderes bedeuten als vor 100 Jahren.
Weil das heißt sozusagen, früher könnte man Männlichkeit nochmal anders definieren als heute.
Genau.
Und ist es auch vom Kulturkreis nochmal abhängig?
Also auf jeden Fall. Das müssen wir auch anmerken, dass wir hier wirklich nur über den europäisch-amerikanischen, westlichen Kulturkosmos reden können.
Mhm.
Über andere Sachen können wir einfach nicht reden,
haben ja
nicht die Kompetenz zu. Genau, und weil es eben so ist, dass Männlichkeit das bedeutet, das, was Männer sind, redet man von mehreren Männlichkeiten. Genau, also es wird auch in der Debatte um Toxic Masculinity von Masculinities geredet. Und die Problematik ist die traditionelle Männlichkeit, die von der Bundeszentrale für politische Bildung folgendermaßen gekennzeichnet wird. Sie besteht vor allem aus Erfolg, Leistung, Härte, Macht, Distanz, Konkurrenz und Kampf. Die APA,
American Psychology Association,
genau, fasst viele Forscher zusammen und zählt die Eigenschaften auf: Antiweiblichkeit, Leistung, keine Schwäche zeigen, Abenteuer, Risiko und Gewalt. Und dem wird oft noch hinzugefügt: emotionslos, dominant gegenüber Frauen, bevormundend, entmündigend, mutig, unabhängig, der die Familie ernährt, der seine Ehre verteidigen muss.
Ehrenmänner
und so weiter. Shoutout auch an MC Smoke an der Stelle, der in seiner Playlist auf eigene Art und Weise auf das Problem hingewiesen hat.
Ja, nochmal um klarzustellen, ich glaube, diese APA, das ist ein Berufsverband sozusagen, die sind auch die, die gerade die Guidelines rausgebracht haben, die immer noch sehr strittig sind und über die wir auch gleich reden werden, die starke Kritik bekommen haben.
Was sind die Guidelines?
Sind so Guidelines für die Behandlung von Boys and Men.
Mhm.
Ich ziehe schon mal vor, also es gab schon eigentlich vorher Guidelines für den Umgang mit Frauen, mit Transgender, mit Homosexuellen, mit farbigen Personen. Da hat sich keiner beschwert, dass da Guidelines rauskommen. Und was wichtig ist, die sind nicht die Guidelines, also Guidelines heißt nicht, das sind die Standards, die in der Klinik verwendet werden, wie das DSM oder das ICD. Dafür ist die American Psychiatric Association verantwortlich. Das heißt, wenn du dich jetzt nicht an diese Guidelines hältst, handelst du nicht gegen das Gesetz oder sowas.
Aber es hat schon eine Autorität in dem
medizinisch-psychologischen
Bereich.
Absolut, es ist die größte Vereinigung von Psychologen und es sind Richtlinien, die deren wissenschaftlichen Stand wiedergeben, wie er momentan
genau
ist.
Genau, sie fassen Forscher zusammen, ohne jetzt selbst eine normative Aussage unbedingt zu machen, so wie ich das verstanden habe.
Ja, so würde ich das auch sagen.
Genau, also die haben eben auch diese typisch männlichen Eigenschaften benannt. Da ist die erste Frage, warum ist die traditionelle Männlichkeit so? Das ja, weiß man nicht. Ein Erklärungsansatz ist der, dass der minimale biologische Unterschied von Mann und Frau sich in das soziale Geschlecht übertragen hat und da noch viel weiter auseinandergegangen ist. Das heißt, das soziale Geschlecht Mann und Frau ist viel weiter auseinander als das biologische Geschlecht Mann und Frau eigentlich. Genau, das heißt, es hat sich in der Kultur manifestiert und ist viel weiter auseinandergegangen. Traditionelle Männlichkeit, schön und gut. Es geht ja um toxische Männlichkeit. Ja, toxisch bedeutet erstmal giftig. Und giftig ist ein Stoff dann, wenn er ein externer Stoff, den du nimmst, der dir zugefügt wird, wenn er negative Wirkungen hat. Metaphorisch bedeutet das ein externer Input, also der Druck, das Wissen um das stereotypische männliche Verhalten, wie man sich verhalten soll, beeinflusst dein Verhalten. Ich hab das Gefühl, ich muss jetzt männlich sein. Die negativen Auswirkungen sind Unzufriedenheit mit sich selber und ein schlechter Umgang mit seinem Umfeld. Man ist vergiftet und man ist schlecht für andere, wobei man von verschiedenen toxischen Männlichkeiten unterscheiden kann. Es kann auch sein, dass ich einfach wirklich die Eigenschaften, die als traditionell männlich gelten, dass ich die auch verkörpere. Dass ich das wirklich alles so finde, dass ich genuin traditionell männlich bin.
Ja, aber da gibt es ja sozusagen, das ist ein sehr theoretischer Fall.
Genau, gibt es wahrscheinlich kaum. Häufiger ist auf jeden Fall, dass man nicht so ist, dass man denkt, man soll so sein. Dann ist es, unterdrückt man quasi seine eigentliche genuine Art und behandelt sein Umfeld schlechter, vor allem Frauen, weil eben traditionell männliche Eigenschaften Frauen herabwerten. Genau, es gäbe auch noch die dritte Möglichkeit, wenn man als Eremit irgendwie wirklich männlich ist, aber mit keinem Kontakt hat, dann ist es auch für keinen schädlich. Ich weiß nicht, ob das dann noch Toxic Masculinity wäre, aber es ist auch egal, das sind nur Wortspielereien. Wichtig ist, sind diese zwei Arten von Männlichkeit, vor allem die eine, man hat den Druck, man fühlt einen Druck, männlich sein zu sollen und ist dadurch anders, als man genuin wäre und behandelt sein Umfeld, vor allem Frauen, schlechter.
Genau, und wenn wir jetzt uns darauf konzentrieren, dass sozusagen auch diese Toxizität, von der Luca gesprochen haben, auch schlecht für dich selber sein kann, dann sehen wir das tatsächlich auch in der Psychologie und in der Psychiatrie, dass Männer statistisch gesehen einiges aufweisen, was darauf hindeutet, dass sie auch eine schlechtere psychische Verfassung haben, als Frauen das jetzt, oder schlechtere Mechanismen haben, damit umzugehen als Frauen.
Das ist auch, da hast du auch Daten dabei dazu, ne?
Genau. Was man erstmal wissen muss, weswegen oft angenommen wird, dass Männer auch besser zum Beispiel mit Stress oder mit emotionalen Problemen klarkommen als Frauen. Das wird in unserer Gesellschaft einfach angenommen, dass Frauen doppelt so viele Depressionen haben wie Männer. Das steht aber in einem Gegensatz dazu, dass Männer sich 3 bis 4 Mal häufiger umbringen tatsächlich als Frauen. Männer sind für 3/4 der Suizide verantwortlich. Und wenn wir dann genauer gucken, sieht man auch, dass Männer mehr Substanzabusus haben, sie sind häufiger gewaltsam. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass Leute sich gefragt haben, okay, wie kommt das? Wie kann das sein, dass Männer sozusagen zu 90% in Gefängnissen der Insassen, das sind zu 90% Männern, und das hat zu dieser ersten Studie geführt von Cupers, der beschrieben hat, wie vielleicht der Prison Code, dieser sehr starke Kodex, wie man sich verhalten hat, alles einfach nur eine übertriebene Version der weit verbreiteten männlichen traditionellen Kodexarten ist. Und es gibt mittlerweile die Theorie, dass sozusagen es nicht so ist, dass Frauen doppelt so viel Depressionen haben wie Männer, sondern Männer haben genauso viele Depressionen, Männer gehen sich aber nicht Hilfe holen. Männer gehen nicht zum Therapeuten und wir als Therapeuten erkennen Depressionen auch weniger häufig, wenn ein Mann sozusagen zu einem kommt.
Das heißt, man könnte erstmal davon ausgehen, dass Männer und Frauen gleich oft erkranken. Nur die Konsequenz ist, dass Männer sich öfters umbringen. Und das muss einen Grund haben.
Genau, also es ist einfach nur, dass Männer anders reagieren auf Depressionen. Männer werden nicht traurig und sind dann so unmotiviert, dass sie irgendwann zum Therapeuten gehen und sagen, ich brauche Hilfe. Sondern Männer haben dann körperliche Schmerzen oder werden wütend, haben Aggressionen, schreien rum. Und dieses zum Therapeuten gehen wird immer noch als Schwäche angesehen. Mhm. Das ist immer noch der Grund, warum Leute dann, bevor sie zum Therapeuten gehen, bevor ich mir diese Schwäche eingestehe, würde ich mich eher umbringen. Ich glaube nur, dass Männer sich weniger Hilfe suchen gehen, dass es weniger erkannt wird, das ist, kann man schon als Resultat von dieser toxischen Maskulinität ziehen. Oft sind es auch alte Männer, die in die Praxis kommen und sagen, ich habe seit Jahren Rückenschmerzen und sowas, weil sie sich nicht trauen würden, dass sie sagen, ich liege ganze Zeit im Bett, weil ich so traurig bin, weil es mir so schlecht geht. Es gibt sogar Versuche mittlerweile, dass man die Skalen und Fragebögen, die man nimmt, um Depressionen zu erheben, ändert für Männer. Dass man anders fragt, okay, wie ist eine männliche Depression nochmal anders von einer weiblichen Depression? Das Interessante ist auch, dass diese ganzen Studien und Ergebnisse, die sind alle von 2003, 2005, als diesen ganzen Diskurs mit MeToo und das, was jetzt unsere Kritiker gleich sagen werden, dass es das noch gar nicht gab damals. Und schon damals hat man gesagt, es gibt ein Problem mit dem Verhalten, wie sich Männer sozusagen mit ihrem psychischen Problem auseinandersetzen.
Genau, und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass Männer bringen sich öfters um, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass Männer öfter psychisch krank werden. Das heißt, das Problem muss dazwischen sein. Das liegt daran, dass Männer keine Schwäche zeigen können und eher abgeneigt dagegen sind, zum Therapeuten zu gehen und eine psychische Krankheit behandeln zu lassen, weil das eben als schwach gilt.
Genau, und wo es auch mehrere Studien gibt, die tatsächlich diese typischen männlichen Eigenschaften, die du gerade genannt hast, wie Dominanz und für seine Familie sorgen, Self-Reliance, Playboy sein, kann man die wirklich korrelieren mit depressiven Symptomen bei jungen Männern und auch bei anderen Männern.
Ja, das wäre ja auch das, was man jetzt intuitiv gesagt hätte. Und die Studie belegt dann genau das, was man vermutet hätte. Also, ja. dass es schädlich ist, wenn man keine Schwäche zeigen mag.
Genau.
Das ist einfach, genau, dass es für die Gesundheit schlecht ist. Und das steht auch in dem Lexikon für medizinische Psychologie, was ich hier habe, dass eben androgyne Rollenbilder besser für die psychische Gesundheit sind als das klassische Dichotome weiblich-männlich.
Genau, ich glaube,
das ist eine super interessante Konsequenz, weil das heißt im Einzelfall, dass es gesund ist, wenn ich mir jetzt mal einen Rock anziehen würde oder ein Bikini.
Ich glaube, das ist ein interessanter Vorschlag und das sollten eh mehr Männer machen. Aber wenn wir überlegen, es gibt eine Korrelation im Moment in den Studien, wir haben noch keine Kausalität festgestellt. Die APA sagt das auch klar in ihren Richtlinien, es ist nicht auf jeden Fall anwendbar, es geht nicht um alle Formen der Männlichkeit. Es ist einfach nur als Therapeut, kann man den Patienten, wenn es sich um so einen älteren Mann handelt oder um so einen traditionellen Mann, kann man fragen, vielleicht sollten sie ihre Rollenbilder nochmal hinterfragen, vielleicht kann man da nochmal ansetzen. Und das ist alles, was die APA gesagt haben. Umso krasser ist eigentlich die Reaktion, die mediale und auch auf YouTube.
Bevor wir dazukommen, würde ich sagen, spielen wir noch einen Song.
Das wollte ich gerade auch vorschlagen.
Okay, ich habe Brutus Brutalus mit Keine Haftung mitgebracht. Ein Lied, in dem er über die Gefahren von Anabolika aufklärt und sich als Verkäufer aus der Haftung nimmt. Was hast du mitgebracht?
Ich habe einen französischen Song mitgebracht. Es ist ein sehr wütender Song, ist einfach... Ich finde, genauso wie weiblicher Rap sein kann, und wir haben sehr gute weibliche MCs in Deutschland, Unique, Kiki, aber auch in Amerika und England mit Lil Sims und sowas. Aber hier nehme ich den Song Plupit, Que Toutes les Putes aus dem fantastischen Film Raw auf Englisch oder Graf auf Französisch von Orti.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
So, ja, schönes Lied, auf jeden Fall. Schöne Lieder.
Auch Brutus Brutalus Flow, ich weiß nicht, der hat mich, aber viele feiern den ja, ne? So DCVDNS.
Mauli und Steiger haben in ihrem Podcast eine Zeit lang wöchentlich ein Lied aus dem Album von ihm gespielt.
Ja, auf jeden Fall wollten wir jetzt mit den Kritikpunkten weitermachen. Da gab es eine Menge. Nicht nur in YouTube-Kommentaren, sondern tatsächlich auch wissenschaftlich gab es einige, die sich da widersetzt haben. Es gibt da dieses eine Zitat von Gazzard aus Psychology Today. Das zeigt eigentlich ganz interessant, wie die argumentieren, die Gegner. Ich lese mal kurz vor. Weibliche Fiedlerkrebs und Hühner bevorzugen Männchen mit extravagant großen Krallen bzw. Schwänzen. Mutterschafe paaren sich mit dem Widder, der den brutalen intrasexuellen Kopfstoßwettbewerb gewinnt. Sie belohnen gezielte Aggression, indem sie sexuellen Zugang gewähren. Zeigen Widder jetzt etwa giftige Männlichkeit? Erliegen weibliche Geigenkrebse antiquierten Vorstellungen von Männlichkeit, wie sie vom Krabbenpatriarchat verkündet werden?
Das ist auf jeden Fall nett formuliert. Es zeigt aber auch Probleme, die oft mit dieser Argumentation da sind. Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist davon, dass die Kritiker davon ausgehen, dass Männlichkeit per se kritisiert wird. Was ja nicht der Fall ist, ne?
Nee, überhaupt nicht. Das ist eine Ausprägung der Männlichkeit, eine schädliche Ausprägung der Männlichkeit.
Genau, das wird auch in den Studien immer wieder betont, sowas wie Loyalität, was auch als männliches Eigenschaft in unserer Gesellschaft gilt, ist ja per se nicht toxisch. Es geht um besondere Eigenschaften. Und was mir jetzt auch bei Gazzard besonders aufgefallen ist, was Jordan Peterson gerne macht, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, es handelt sich um einen naturalistischen Fehlschluss, wie man so schön sagt. Kannst du uns das näher erklären, Luca?
Ja, also der Begriff ist erstmal verwirrend. Bei dem naturalistischen Fehlschluss handelt es sich eigentlich um keinen Fehlschluss, sondern um eine versteckte Annahme. Also wenn ich sage, okay, Löwen essen Fleisch, das ist natürlich und was natürlich ist, ist gut. Habe ich eine Wertaussage aus einer Tatsachenaussage abgeleitet mit einer versteckten Annahme, die ich nicht rechtfertigt habe. Und das ist problematisch. Der Schluss macht logisch keinen Sinn, weil man eben diese Annahme noch braucht. Naturalistische Fehlschlüsse werden oft auch ein bisschen reißerisch verwendet, weil eigentlich sind sie gar nicht so problematisch. Aber trotzdem, in dem Fall ist das auf jeden Fall kein gutes Argument. Er sagt, es ist natürlich, deswegen ist es gut. Wie kann das bei uns schlecht sein? Und das ist ja offensichtlich, warum das bei uns doch schlecht sein kann, was bei einem Stier oder einem Löwen nicht schlecht ist, oder?
Genau, also Jordan Peterson ist auch der kanadische Kollege, möchte ihn man fast nennen, hat 12 Rules for Life geschrieben, das ist so sein Hauptwerk im Moment, was sehr stark ähnelt an die 10 Bossgebote im Alpha-Buch von Kollega. Und in diesem ersten, die erste Regel fürs Leben ist, du musst die Schultern zurückziehen, du musst aufrecht gehen, wenn du mit deinem Gegenüber redest, weil Krabben, wenn sie miteinander kämpfen, gewinnen den Kampf meistens auch oder schlichtern ihre Gegner ein, wenn sie sich aufrecht stellen. Was ein absoluter, ich weiß nicht, warum mir das helfen soll.
Ja, und es kann ja auch sein, dass die Krabbe ein Arsch ist einfach. Also ich finde, das hat jetzt keine Auswirkungen, das darf keine Auswirkungen auf unser Verhalten haben.
Ja, das kann auch sein, auf jeden Fall. Und Peterson sagt, umso interessanter diese Aussage, ich schäme mich, die gleiche Berufsgruppe zu vertreten wie die Autoren dieser Schrift. Peterson, Psychoanalytiker, will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen, aber Peterson geht eher davon aus, dass das ideologische Werte sind, die vertreten werden von den SJWs, wie sie so schön genannt werden, Social Justice Warriors, und sagt, Männlichkeit, das ist ja eher das, was uns fehlt. Kinder, die neigen zu Depressionen, wenn sie in einer vaterlosen Umgebung groß werden, die neigen zu Aggression, wenn nicht ein Vater da ist, der sich um sie kümmert.
Ja, das ist ja am eigentlichen Thema eindeutig vorbei. Also man merkt ja, dass es mehr Emotion ist, als jetzt wirklich sich mit dem Thema befasst zu haben und zu gucken, dass man da irgendwie eine Wahrheit findet.
Ja, ich glaube, Peterson ist auch, es ist interessant, wie er einige Ideologien immer sozusagen analysiert, durchschneidet und guckt, was steckt da eigentlich dahinter. Aber ihm ist nie ganz bewusst, dass er ja selber auch aus einer Ideologie argumentiert. Ich glaube, es ist fast nicht möglich, nicht in einer Ideologie sozusagen zu argumentieren.
Ja gut, das sehe ich jetzt nicht so als problematisch, weil man kann ja trotzdem Wahrheitsanspruch auf seine Aussagen haben, auch wenn natürlich lebt man auch in einer Gesellschaft und kann trotzdem was über die Gesellschaft sagen. Also, willst du Petersons Argument nochmal zusammenfassen?
Ja, was Peterson letztendlich sagt, ist einfach, dass, wie du es gemeint hast, ist sehr emotional. Er sagt einfach, das, was die machen, das ist eine Ideologie. Ich glaube nicht, dass Männlichkeit per se toxisch ist. Was ja... Sagt ja auch keiner. Und er meint halt, vielleicht gehen letztendlich dann weniger auch diese traditionellen Männer auch weniger häufig zu Psychologen, eben weil diese Richtlinie rausgekommen ist. Was natürlich dann wiederum ein interessanter Punkt ist. Aber ich glaube, dass die traditionellen Männer dann weniger zum Psychologen geht, liegt nicht an der Richtlinie jetzt per se, sondern eher daran, wie er und seine Kollegen halt dazu reagiert haben. Er sagt, in Zukunft werden diese traditionellen Männer noch weniger zum Psychologen gehen, weil diese Richtlinien so
Ideologie geprägt sind. Und er regt sich schon furchtbar darüber auf, dass Gender und Cisgender definiert wird. Und er sagt, das ist alles soziologischer Konstruktivismus. Es gibt biologische Unterschiede. Männer reagieren eben nun mal schlechter, reagieren immer, sind resilienter gegenüber Stress und De-Stress und können deswegen weniger häufig sowas wie eine Depression entwickeln, weil sie einfach...
Genau, also deswegen sind sie in der Vergangenheit zum Beispiel weniger oft zum Psychologen gegangen,
genau,
weil sie deswegen, einfach weniger anfällig dafür sind.
Genau, weniger
anfällig für Depressionen.
Das ist eine Erklärung
für den Fakt, dass sie Männer weniger oft dahin gehen.
Genau, was ein Fakt ist, ja. Wer auch noch Kritik geübt hat übrigens, war der Lieblingsphilosoph von Russia Today, Žižek.
Genau, eigentlich ein stabiler Philosoph, aber das Argument, muss ich sagen,
ja, war wobei nicht er ja auch sich sehr dafür eingesetzt hat, dass man Trump wählen sollte und nicht Clinton damals.
Ja, ja, also er polarisiert sehr. Das Argument über Toxic Masculinity fängt damit an, dass er nicht versteht, warum die Eigenschaften denn männlich sind. Also er zählt drei Eigenschaften auf, Emotionen unterdrücken, keine Hilfe annehmen und risikobereit sein. Da führt er die beliebte Einmannstudie an. Er kennt nämlich mehr Frauen, die das so machen.
Das Problem ist, dass diese Eigenschaften auch, also er hat schon einen Punkt da drin, dass diese Eigenschaften sicherlich auch manchmal gut sein können. Er beschreibt ja auch, wie dass man in Stresssituationen dann oft Risiko eingehen muss, weil es die Situation eben erfordert. Ich glaube, das ist da, wo er seinen Logikfehler macht einfach, weil im psychologischen Begriff von krankes Verhalten muss man ja auch immer den Kontext sehen. Zum Beispiel Angststörungen. Also Angststörungen sind die übertriebene Angst, dass man sozusagen jeden Tag zu Hause sitzt und Angst hat, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Angststörung heißt nicht, Angst per se ist was Schlechtes. Wenn du jetzt zum Beispiel einen großen Bär vor dir siehst, wie Kollege im Das ist Alpha-Video, dann ist es ein wirklich sehr gesundes Gefühl und auch eins, was vom Körper so... Also es wäre pathologisch, wenn du da keine Angst hättest und deswegen ist es ein sehr gesundes Gefühl.
Ja, und er macht halt den Fehler, dass er denkt, diese Eigenschaften an sich seien toxisch. Genau. Aber toxisch ist es ja erst, wenn die zu einem gewissen Grad ausgeprägt sind, so dass sie toxische Auswirkungen haben. Daher kommt der Begriff toxic in Toxic Masculinity.
Genau.
Und nicht, dass männliche Eigenschaften toxisch sind, sondern wenn sie toxische Wirkungen haben.
Genau, Cupers beschreibt das auch in seiner Gefängnisstudie eigentlich ganz gut. Es ist okay, Respekt einzufordern, aber das Ausmaß, in welchem die Männer, die immer wieder ins Gefängnis kommen, wegen ihrem aggressiven, physischen, Gewalt verbreitenden Verhalten Respekt einfordern, ist eben toxisch, weil sie sozusagen es nicht mal sich nehmen lassen würden, dass jemand schief anguckt oder ihnen den Weg sozusagen schneidet.
Ja, genau, also ich denke, er missversteht den Begriff Toxic Masculinity da eigentlich.
Er räumt, also was er gut macht, er räumt tatsächlich dann auch ein Argument der Gegenseite ein und das wollte ich auch kurz vorlesen, weil das gut ist. Das ist von Georges Monbiot in The Guardian, der sagt, warum lieben so viele Männer Jordan Peterson und hassen die Gillette-Werbung? Wenn sie wirklich stark wären, müssten sie ihre Virilität doch nicht unter Beweis stellen. Und das ist ja... Da sagt Žižek, das stimmt und es ist ein gutes Argument. Warum, wenn man so männlich und so stark ist, warum fühlt man sich dann von solchen kleinen Eskapaden so schnell angegriffen? Es zeigt ja eigentlich eher, dass man da schon einen schwachen Punkt getroffen hat.
Ja.
Einen wunden Punkt getroffen hat.
Ja, und was auch oft unterschlagen wird, ist, dass eine Thematisierung von Toxic Masculinity ja auch Vorteile hat für den Mann. Weil man pathologisiert ja den Begriff damit etwas und stellt ihn als Indikator von psychischen Gesundheitsschäden dar, mhm. was ja gut ist für den Mann. Ne? Wenn man sagt, okay, man leidet darunter, man ist nicht der Schuldige, sondern man leidet auch darunter und natürlich das Umfeld leidet auch und in dem Fall ist dann der Mann der Schuldige, aber er ist eben auch Betroffener.
Ja, genau. Also wenn ich kenne das nur wirklich allzu gut von mir in der Jugend, wie oft ich mich da in meiner Männlichkeit auch angegriffen gefühlt habe oder wenn ich gedacht habe, okay, es ist jetzt unmännlich, auch im Bett Probleme zu haben oder dass man teilweise, wenn man sehr emotional war und geweint hat, dann hat man darunter gelitten, unter diesem Rollenbild, was du als Junge schon lernst.
Ich glaube auch, dass es immer noch Leuten schwerfällt, sich zu outen, dass das nicht eben so nebenbei passiert, wie das eigentlich sein könnte oder schön wäre, wenn es so wäre, sondern es ist immer noch eine Überwindung, weil der kulturelle Druck da ist.
Ja, Homophobie wird auch oft als Folge von Toxic Masculinity genannt, eben weil es dann als unmännlich gilt, mit anderen Männern Sex haben zu wollen.
Ja, vielleicht ist auch das die Charakterisierung von Toxic Masculinity als etwas, was den Mann betrifft, auch schwierig für einen Mann, der keine Schwäche zeigen will, das anzunehmen.
Ja.
Deswegen ist es, die traditionellen männlichen Eigenschaften verhindern ja, dass man das annimmt, dass das ein Problem ist.
Ja. Ich glaube auch, es wird uns letztendlich wahrscheinlich schon allen besser gehen, wenn wir das nochmal verändern.
Genau, und um jetzt nochmal zurückzukommen auf unser popkulturelles Thema. In Deutschland scheint das präsent zu sein. Da werden die alten Männerbilder noch nicht so sehr aufgebrochen, im Gegensatz zu Amerika zum Beispiel, wo das schon recht häufig passiert ist. Da wurde das Rollenbild schon öfters aufgebrochen, also im Deutschrap. Klar, in Amerika gibt es auch eine viel heißere Debatte und wenn man sich die Kommentare ansieht, gibt es auch viel mehr Gegner. Ne? Da gibt es viel mehr Peterson-Jünger, die dann dieses Gillette-Video so krass schlecht bewerten auch.
Ja, aber was interessant ist, weil das Rollenbild in Amerika scheint sozusagen noch stärker in die Richtung des Traditionellen zu gehen. Das Rollenbild der amerikanischen Rapper und der Rap-Community allerdings nicht. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Also die Popkultur als Vorreiter, dass sie eine Vorreiterrolle haben, das könnte ich mir vorstellen, dass da einfach viel antizipiert wird, was gesellschaftlich erst später passiert oder generell in der Kunst, dass Kunst auch da wirklich Maßstäbe setzen kann.
Aber zum Beispiel, es gibt ja jetzt Lil Nas X, der mit seinem größten Hit so auch sich geoutet hat, oder Young Thug, der sich ein Kleid anzieht und sowas. In Deutschland haben wir sowas ja, also wir haben schon drüber geredet, wir haben sowas so in Ansatz, aber sowas haben wir eigentlich nicht. Wir haben zum Beispiel keinen Rapper in Deutschland, der sich geoutet hat.
Nee, gibt es keinen einzigen. Und es ist ja unwahrscheinlich, dass es keinen gibt.
Ja, oder auch wenn man Juicy Gay anguckt, Juicy Gay, super Vorreiter, was das angeht, ist aber letztendlich hat sich wieder als heterosexuell positioniert.
Genau, er hat das nochmal richtig gestellt. Er ist aus der Rolle gefallen, was auch schade wäre. Es gibt auch MC Smoke, der mit seiner Playlist da auf jeden Fall das Problem angegangen ist.
Genau.
Surviving Ehrenmänner. Moneyboy finde ich auch, hat manchmal progressives Denken subtil an den Tag gelegt.
Genau.
Aber so wirklich explizit, wie es Young Thug durch die Captions macht, We Smoking Penises, Fuck Me Daddy.
Choke Me Daddy.
Choke Me Daddy, was er leider relativiert hat in dem Interview.
Ja, ich glaube, es ist auch was anderes, als bei KIZ zum Beispiel, gehen ja auch einmal im Jahr auf Tour und verkleiden sich als Frauen. Das ist ja nochmal was anderes, als wie Lil Uzi Vert oder wie Young Thug das macht, die das ja wirklich, die tragen das, um cool zu sein.
Genau.
Die machen das nicht als Verkleidung einmal im Jahr.
Lil Uzi liebt seine Handtasche und Young Thug hat man auch gesehen, der fühlt sich wohl in dem Kleid. Das wird ja auch dann in das Boston Arts Museum, wurde das ja auch gewürdigt. Das fehlt im Deutschrap vielleicht auch, dass wirklich so Moves auch wirklich Anerkennung bekommen, dass es cool ist. Ich glaube, hier die Fans werden auch sagen, wenn jetzt Farid Bang im Bikini auftreten würde, ich weiß nicht, ob die das witzig oder ob die es vielleicht abstoßen würden.
Ja, es ist ja auch, ich meine, Young Thug ist ein Gangster-Rapper eigentlich.
Mhm.
Und in Deutschland sind wir ja nicht mal annähernd dabei, dass sozusagen die akademischen Rapper da irgendwie was aufbrechen. So klar gibt es so Leute wie MC Smoke oder Yuzu Yu oder sowas, die sich darüber sozusagen Gedanken machen, aber wirklich mit Image das aufzubrechen, das ist schon eine noch nicht so angekommene Sache im Deutschrap.
Ja, Tyler the Creator kann man noch nennen.
Ja.
Brockhampton.
Brockhampton nennen sich Boyband. Viele stehen zu ihrer Homosexualität in dieser Band. Ja.
Der eine wurde auch rausgeschmissen, als
rauskam. Genau, Amy Van wurde rausgeschmissen, als rauskam, als es zu Vorwürfen kam von häuslicher Gewalt von Frauen.
Das ist ja wie wir Jizzes aus der 187 Band, die jetzt rausgeschmissen würde.
Das ist unvorstellbar in hier. In Deutschland unvorstellbar, ja. Ja, das ist, wie hast du so schön gesagt?
Tschüss.
Wollen wir zum letzten Song kommen?
Gerne. Was hast du mitgebracht?
Ich habe etwas mitgebracht, was mich so ein bisschen, was meine Oldschool ist, weil damit wurde ich sozusagen in den Deutschrap-Kosmos reingebracht. Das war die ganze Zeit, in der Zugezogen Maskulin ihr erstes Tape gebracht haben, in der das VBT gerade war. Und was ich auch viel gehört habe in der Zeit, war die Aschenbecher-EP von Nemesis und Danger Dan, bevor die Antilopengang leider so ein bisschen an Qualität verloren hat, wenn man das so sagen kann. Rest in Peace, Nemesis. Der Song heißt Nichts gemeinsam.
Ich habe Young M.A. mitgebracht, ein Female MC aus Amerika, die unter anderem auch feministische Pornos dreht, die echt also gut sind jetzt, also aus rein künstlerischer Sicht.
Shoutout Young M.A.
Young M.A.
Und ihre Pornos.
Genau, sie hat in vielen Liedern, hat sie generell sehr viel Bars. In E zum Beispiel rappt sie, because they call me a dyke, a faggot, a gay bitch, I ain't shit, that hatred, goddamn. Und in dem Lied Body Bag, das ich mitgebracht habe, hat sie auch Bars, aber die kann ich nicht zitieren, weil sie da das N-Wort sagt die ganze Zeit. Aber wer zuhört, wird es erkennen. Sie wirft ihrem Strohmann-Gegner, der ein Mann ist anscheinend, auch vor, dass er B-Curious ist. Also sie spielt auch wirklich mit der Toxic Masculinity, weil sie weiß, dass das triggert. Also sie weiß genau, wenn sie jetzt zu einem Mann sagt, ey, du würdest gerne mal mit Männern ausprobieren, dass er direkt sagt, nein, würde ich nicht. Was mir auch aufgefallen ist, als Amber Rose damals Kanye West damit dissen wollte, dass sie ihm den Finger hinten reingesteckt hat. Ja. Was ja eigentlich, weißt du, gar kein Ding ist, soll cool. Er machen.
Ja.
Aber da ist die Toxic Masculinity so krass im Vordergrund, dass sie spielt damit. Sie weiß genau, okay, Leute finden das doof, wenn er das macht. Mhm. Unvorstellbar, deswegen Young M.A. Bodybag von 2015.
Okay, und dann war das unser erster Podcast, oder?
Erste Folge. Wir entschuldigen uns für die Soundqualität, die wird verbessert.
Ja, hast du dir schon mal einen Finger in den Po stecken lassen?
Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel. Gott und Löffel.